Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich wünsche euch Gottes Segen für heute und für morgen, wenn wir uns gemeinsam über wichtige Fragen unterhalten wollen. Manche von euch werden mich sicher nicht kennen. Ich werde mich einmal ganz kurz vorstellen. Ich heiße Johannes Kober, ich bin richtiger Österreicher, wie man es auch hört. Ich komme aus Wien. Allerdings, meine Mutter, die hat durchaus auch Beziehungen hierher in die Gegend gehabt. Ich habe eine Tante gehabt in Reutlingen, ich habe eine Tante gehabt in Pforzheim, ich habe eine Tante gehabt hier gleich ein paar Kilometer entfernt, in der Nähe von Nürtingen, Oberboingen. Die sind alle schon gestorben. Und meine Großmutter hat auch hier ein bisschen weiter entfernt gelebt, aber das ist schon lange her. Also, viele der Verwandten meiner Mutter sind hier irgendwo im Umkreis von einigen Kilometern gewesen und ich habe auch noch andere Verwandte, die noch leben, Cousins, Cousinen. Also mich verbindet einiges mit eurer Gegend hier. Ja, ich bin in Wien groß geworden, habe dann Theologie studiert. Ich war in Bogenhofen und auch dann in Collonges in Frankreich. Habe dann einige Jahre als Prediger in Österreich gearbeitet und dann hat man mich gebeten, nach Bogenhofen zu kommen und dort mitzuarbeiten. Ich bin dort der Leiter der Bibliothek und ich unterrichte auch am theologischen Seminar und bin auch gelegentlich in den Gemeinden unterwegs und ich danke euch für die Einladung, die an mich ergangen ist. Ja, wir werden uns also heute Abend, morgen am Vormittag und morgen am Nachmittag über Gott, Jesus Christus, den Heiligen Geist Gedanken machen. Ich werde heute und auch morgen PowerPoint-Folien verwenden. Diese PowerPoint-Folien bekommt ihr. Jeder, der das möchte, kann sie bekommen. Ich werde sie eurem Prediger geben oder wer morgen oder heute am Abend einen Stick mit hat, dem kann ich es dann auch gleich direkt auf einen Stick kopieren. Ja? Ihr braucht also nicht krampfhaft und schnell versuchen, alles mitzuschreiben, ist nicht notwendig. Ihr könnt euch das dann alles noch einmal in Ruhe anschauen. Außerdem wird ja auch gefilmt, wie ich gesehen habe. Schauen wir uns einmal an, wie das Programm für dieses Wochenende ausschaut. Heute, Freitagabend, werde ich eine kurze Einführung zu dem Thema machen. Jesus und seine Göttlichkeit im Neuen Testament mit euch nachdenken. Morgen am Vormittag in meiner Predigt, auch da werde ich PowerPoint-Folien ausnahmsweise verwenden, wird es um Jesus und seine Präexistenz gehen. Das heißt, Jesus gibt es ja nicht erst ab Bethlehem, sondern schon früher. Und das werden wir uns genauer anschauen. Und dann noch eine zweite Frage, die uns interessieren wird. Wie ist das mit Jesus im Alten Testament? Da gibt es Überlegungen, dass er der Herr des Alten Testaments ist. Und da werde ich euch einige Bibeltexte und Überlegungen zeigen. Am Nachmittag werden wir uns über den Heiligen Geist und seine göttlichen Attribute im Neuen Testament Gedanken machen. Und auch über die Lehre der Dreieinigkeit, wie sie sich in der Adventgeschichte von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert und heute sozusagen entwickelt hat. Und auch was Ellen White dazu gesagt und geschrieben hat. Und da hoffe ich, dass ich euch ein paar interessante Dinge zeigen kann, die ihr vielleicht noch gar nie gehört habt. Wir sind heute natürlich nur die Elite der Gemeinde, das seid ihr. Ja. Wir sind ganz so viele. Wenn heute am Abend irgendeine Frage auftaucht, dann dürft ihr euch gleich melden, mich stört das nicht, wenn ihr mich gleich unterbrecht. Und wird es aber dann auch noch die Zeit geben, Fragen, die da sind, und wir werden die dann auch gemeinsam diskutieren. Gut. Mit der Einführung. Im Laufe der alten Kirchengeschichte gab es immer Diskussionen über die Natur von Jesus. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch die alte Kirchengeschichte. Ich will das nicht alles jetzt mit euch aufarbeiten, aber ich möchte hier einen Mann nennen, der hier sehr wesentlich und bestimmend war. Nicht ganz genau, wann er geboren wurde, circa 260, gestorben ist er im Jahr 336. Er war Presbyter, war also ein Verantwortungsträger in der alten Kirche. Er stammt aus Alexandria und er lebt in einer sehr spannenden Zeit. 260 bis 336, wenn wir das so ein bisschen einordnen wollen, im Jahr 303 bis ins Jahr 313 gibt es noch eine sehr, sehr große Christenverfolgung. Das war zu seinen Lebzeiten. Dann kommt Kaiser Konstantin, das war auch zu seinen Lebzeiten. Ja? Und plötzlich wird das Christentum staatlich sozusagen anerkannt. Ja? Da gibt es also eine große Wende und genau in dieser Zeit lebt dieser Arius. Er hat jetzt Folgendes gesagt, dass der Logos, das ist Jesus Christus, und der Vater nicht gleichen Wesens sein. Logos, das ist ein griechisches Wort, das heißt Wort. Das ist das, was in Johannes 1 steht. Am Anfang war das Wort. Das schauen wir uns dann morgen noch ein bisschen genauer an. Ja? Also er behauptet, Jesus Christus, der Logos und der Vater, die sind nicht wesensgleich. Die stehen also nicht auf der gleichen Ebene. Ja. Er behauptet, dass der Sohn ein Geschöpf des Vaters sei. Und er behauptet, dass es eine Zeit gegeben hat, als der Sohn nicht existierte. Er habe, so behauptet er, einen Anfang gehabt. Und das hat ganz schön viel Wirbel in der alten Kirche gemacht. Und es kam zu Diskussionen und man stellte sich der Frage, wie dieser Arius recht. Andere haben anderes gesagt. Ja. Die Folge war, dass im Jahr 325 ein großes Konzil einberufen wurde. Das Konzil von Nicea. Kaiser Konstantin war dort selber anwesend, hat auch den Vorsitz geführt. Das ist ganz paradox, ja. Er war damals noch gar nicht offiziell Christ. Er hat zwar das Christentum begünstigt, wird aber erst dann am Sterbebett eigentlich Christ. Ja? Und ich lese euch da jetzt, und ihr könnt dann gleich mitlesen, einen längeren Absatz vor, wo eben über diese Frage, wie Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist zu bewerten sind, diskutiert. Das ist eine sehr komplizierte Sprache und Ausdrucksweise. Wir werden nicht auf alle Fragen eingehen, aber wenn ihr beachtet, über den Vater steht ganz wenig, über den Sohn sehr viel und über den Heiligen Geist auch nur mehr ein kurzer Satz. Worum geht es also im Wesentlichen? Um die Frage, wie ist Jesus zu bewerten? Schauen wir uns dieses Zitat einmal an. Das war also dieses Glaubensbekenntnis über die Dreieinigkeit. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Jetzt ist der Vater abgehakt, jetzt kommt Jesus Christus. Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat, jetzt geht's noch weiter, und am dritten Tage auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Und dann noch, und an den Heiligen Geist. Der wird aber nicht näher ausgeführt. Ja? Also allein wenn man sich anschaut, wie viel zu Jesus gesagt wird, merkt man sofort, das war der springende Punkt. Und um sich abzugrenzen von nicht richtigen, von falschen Lehrmeinungen, haben sie dann noch so einen Nachsatz formuliert. Diejenigen aber, die da sagen, es gab eine Zeit, da er nicht war und er war nicht, bevor er gezeugt wurde und er sei aus dem Nichtseienden geworden. Oder die sagen, der Sohn Gottes stamme aus einer anderen Hypostase oder Wesenheit oder er sei geschaffen oder wandelbar oder veränderbar. Die Leute, die das tun, die belegt die katholische Kirche mit dem Anathema. Das heißt, diese Leute, die gehören nicht zur Christengemeinde. Damals gab es nur eine Kirche, nämlich die Christen, aber es gab hier unterschiedliche Richtungen theologischer Art. Und das ist eine Abgrenzung gegen das, was dieser Presbyter Arius gesagt hat. Könnt ihr euch noch erinnern, wie lange dieser Arius gelebt hat? Bis ins Jahr 336. Das heißt, Arius hat diesen Beschluss, diese Formulierung nicht akzeptiert. Allerdings, die Diskussionen sind weitergegangen. Ja, und Arius war dann einige Jahre später tatsächlich bereit, diese Formulierung des Konzils von Nicea zu akzeptieren. Er hätte da jetzt zu einem Bischof kommen sollen und dort die Kommunion, das Abendmahl feiern sollen und eben das unterschreiben müssen. Allerdings, merkwürdigerweise, knapp bevor es soweit war, stirbt Arius plötzlich. Böse Zungen behaupten, er wurde vergiftet. Ja? Er hat es also nicht unterschrieben. Aber diese Anschauungen, die Arius schon in alter Zeit hier verbreitet hat, die finden sich zum Beispiel heute auch bei den Zeugen Jehovas wieder. Ja? Eine ganz kurze Statistik zu den Zeugen Jehovas. In Deutschland gibt es laut Internet 166.000, Adventisten ca. 35.000, in Österreich und in der Schweiz ist das Verhältnis ähnlich. Ja? Also es gibt viel mehr Zeugen Jehovas in den deutschsprachigen Ländern als Adventisten. Schade, sage ich. Ja? Weltweit sieht es anders aus. Da gibt es weit mehr Adventisten. Aber die Zeugen Jehovas sind eine Kirche heute, die genau dieses Gedankengut, das Arius schon vor fast 2000 Jahren hier formuliert hat, nach wie vor vertreten. Es lohnt sich also, sich mit diesen Fragen tatsächlich auseinanderzusetzen. Heute Abend, und das wird unser Schwerpunkt heute sein, wollen wir uns mit Jesus und Hinweisen aus dem Neuen Testament beschäftigen, die eben von seiner Göttlichkeit sprechen. Ja? Fangen wir einfach einmal an, uns ein paar Dinge anzusehen. Jesus wird im Neuen Testament ja immer wieder als Sohn Gottes bezeichnet. Sohn Gottes, das ist natürlich ein Titel. Der Titel Sohn Gottes bezeichnet eine göttliche Person, die in Jesus Mensch geworden war. Aber Achtung, ganz, ganz wörtlich sollte man das vielleicht nicht verstehen. Es ist ja ein Titel. Der Titel sollte also nicht wörtlich verstanden werden. Er dient als Krücke, um uns Menschen etwas zu umschreiben, was wir nicht wirklich verstehen können. Ich möchte da mal, wenn wir als Menschen Dinge über Gott mit unserem Verstand vollständig verstehen könnten, dann wären wir eigentlich auf einer Ebene mit Gott oder Gott gleich. Es muss, sage ich ja, es muss also irgendwie für uns eine Art Geheimnis überbleiben. Das geht gar nicht anders. Ich habe öfters mit Zeugen Jehovas schon zu tun gehabt und diskutiert und ich vermute, ihr auch. Ja. Und einmal habe ich so ein Gespräch geführt und da fragt mich dieser gute Mann von den Zeugen Jehovas, haben Sie einen Sohn? Ich habe gesagt, ja, ich habe einen Sohn. Naja, Herr Kober, wer war denn früher? Der Sohn oder Sie? Damit wollte er sagen, der Sohn ist später ins Dasein gekommen. Und er hat das natürlich dann sofort auf Jesus Christus übertragen und hat gesagt, so wie es bei Ihnen ist, Herr Kober, so muss es ja dann auch mit dem Sohn Gottes sein. Nur, diese Logik, glaube ich, sollte man nicht versuchen, auf die Bibel anzuwenden. obwohl Jesus der Sohn Gottes ist und als solcher bezeichnet wird im Neuen Testament, ist Jesus Christus trotzdem eins mit dem Vater. Und ich werde jetzt immer wieder auch ein paar Bibeltexte hier zeigen. Normalerweise verwende ich für meine Zitate hier immer die Elberfelder Bibel, weil sie meistens die genaueste Bibel ist. Gelegentlich auch eine andere Bibel, aber dann schreibe ich das dazu. Was steht in Johannes 10, Vers 30? Ich, sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Das heißt nicht nur, dass sie sich einig sind, ja, in wichtigen Fragen, sondern sie sind auch eins im Wesen, im Denken, im Fühlen, in ihrer Vollmacht. Ja. Schauen wir uns einen Text aus dem Alten Testament an, eine Prophezeiung auf Jesus Christus hin. Da steht in Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Wir kennen den Text, ja? So ein typischer messianischer Text, eine Prophetie auf Jesus hin. Aber beachtet, was da steht. In der ersten Zeile steht, er ist Kind, er ist Sohn. Und in der letzten Zeile steht, er ist Vater. Ja, was jetzt? Ja? Also es ist kein Widerspruch, das möchte ich hier mit sagen. Ja? Zwischen Gott Vater und Gott Sohn, die sind sich eins und einig und gleich in ihrem Wesen. Ja? Das ist das, was ich aus diesen Texten hier ableite. Im Neuen Testament, die Schreiber sind eher vorsichtig, wenn sie jetzt von der göttlichen Natur von Jesus sprechen. Sie machen das manchmal indirekt und manchmal direkter. Schauen wir uns also da ein paar Beispiele an. Eine Geschichte, Lukas Kapitel 8. Jesus heilt einen Besessenen, der möchte bei Jesus bleiben und Jesus sagt, nein, geh zurück in deine Heimat. Im anderen Evangelium sind es zwei, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Lukas formuliert jetzt folgendermaßen. Er sagt, Jesus spricht hier, kehre in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Und er ging hin und rief aus durch die ganze Stadt, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Wenn ich mit Zeugen Jehovas diskutiere oder diskutiert habe, habe ich oft dann auch diesen Text mit ihnen gelesen. Und dann habe ich sie gefragt, hat dieser ehemals Besessene das gemacht, was Jesus von ihm wollte, ja oder nein? Und sie wissen natürlich dann, worauf ich hinaus will. Ja? Weil im Grunde, was Lukas hier macht, er setzt Gott und Jesus eigentlich gleich. Und die Zeugen Jehova haben natürlich dann Mühe mit dieser Gleichsetzung. Ein anderes Beispiel. Johannes berichtet, dass nach der Auferstehung Jesus seinen Jüngern erscheint und Thomas ist das erste Mal nicht dabei. Und dann ein paar Tage später, eine Woche später, ist auch Thomas dabei. Und Thomas ist dann so überwältigt, dass er Folgendes sagt, Johannes 20. Thomas antwortete und sprach zu ihm, zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Wenn man so einen Text mit den Zeugen Jehovas diskutiert, was machen sie? Wie argumentieren sie? Sie sagen, Jesus und die anderen Jünger und Thomas, die stehen da zusammen. Jesus und Thomas reden miteinander. Dann sagt Thomas, mein Herr. Und dann schaut er hinauf und sagt, mein Gott. Und nachher spricht er wieder mit Jesus weiter. Ja? So erklären sie den Text. Nur, vom Zusammenhang her scheint mir das wenig überzeugend. Ja? Vorher reden Jesus und Thomas miteinander, nach Vers 28 reden sie noch miteinander. Also alles spricht dafür, dass Thomas Jesus als seinen Gott bezeichnet. Ja? Wir werden auf diesen Text morgen auch noch einmal kurz sprechen kommen, weil ich euch dann zeigen möchte, was dort auch im Griechischen steht. Ja? Also ich unterrichte auch Griechisch. Und es ist immer spannend nachzuschauen, was da im Kontext steht. Schauen wir uns weitere Texte zur Göttlichkeit an. Römer Kapitel 9, Vers 5. Es ist ein schwieriger Text, weil da so viele Komma vorkommen. Ja? Aber eine mögliche Lesart und wahrscheinlich die, sage ich jetzt einmal, beste Lesart ist die, die in der Elberfelder so abgedruckt ist. Paulus spricht hier über Jesus und Gott, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Komma, Gott, Komma, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Nachdem ein paar Wörter vor Gott Christus genannt ist, ist es vom Text selbst her eigentlich sehr logisch anzunehmen, dass Christus und Gott, diese beiden deutschen Ausdrücke, das gleiche, die gleiche Person meinen. Ja. Hebräer Kapitel 1, da wird dann das Alte Testament zitiert. Hier wird versucht zu zeigen, Jesus ist größer als die Engel. Ja. Und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, von dem Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reichs. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Für mich ein sehr deutlicher Text, der auch wieder sagt, der Sohn, also Jesus Christus, ist gleichzeitig Gott. Ich erzähle euch jetzt eine kurze Geschichte. Als ich noch ganz junger Prediger war, habe ich so Bibelgeschenkskarten per Post verteilen lassen und gelegentlich ist eine zurückgekommen und dann bin ich zu diesen Adressen gefahren und habe ihnen eine Geschenksbibel überreicht. Und ich habe das öfters gemacht und eines Tages kommt wieder so eine Karte, ich fahre zu dem Haus, es ist so ein Einfamilienhaus, die Frau des Hauses ist zu Hause und macht mir auf. Und ich bringe die Bibel und ich habe dann immer so ein paar Sätze der Erklärung mit angebracht. Ich habe gesagt, da ist das Alte Testament und da ist das Neue Testament. Und manche Leute haben noch nie eine Bibel in der Hand gehabt. Und die großen Zahlen, das sind die Kapitel und die kleinen, das sind die Verse. Und dann habe ich halt ein bisschen erklärt, was die Bibel so alles berichtet und sagt und habe dann auch immer eine Empfehlung ausgesprochen, die Leute sollen am besten im Neuen Testament mit den Evangelien beginnen zu lesen, weil das Alte Testament manchmal ein bisschen Mühe macht beim Lesen und so. Und nachdem ich da so eine Viertelstunde mehr oder weniger allein geredet habe und die Frau irgendwie merkwürdigerweise keine rechte Reaktion gezeigt hat, habe ich mir gedacht, naja, jetzt bin ich irgendwie fertig und schau mal, wie sie reagiert. Das war so komisch, sie hat nie was gefragt, nichts gesagt und so. Und nachdem ich fertig bin, nach einer Viertelstunde circa, sagt sie, ja und was halten Sie von Prediger? Und dann nennt sie Kapitel und Vers. Und dann schaue ich sie an und sage mit einem Schmunzeln, jetzt lassen Sie mich das da ja alles erklären. Und jetzt komme ich drauf, Sie kennen die Bibel ja auch, ja. Und dann sagt sie, ja, sie ist eine Zeugin Jehova. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Ihnen brauche ich das ja nicht erklären, das wissen Sie doch. Und sie sagt, ja, ich war neugierig, ich wollte wissen, wie Sie das machen. Aha, habe ich gesagt. Und dann hat sie mir ein bisschen von ihrer Geschichte erzählt. Sie war 5 Jahre vorher zuerst evangelisch gewesen und dann Zeugin Jehova geworden. Und das war eine Dame, mit der ich wirklich tiefschürfende theologische Gespräche führen konnte. Nicht mit allen Zeugen ist mir das bis jetzt gut gelungen, ja? Aber mit dieser Dame, sie war ein paar Jahre älter als ich, wir haben uns glänzend von Anfang an verstanden und wir haben über theologische Fragen diskutiert. Und dann sind wir eines Tages auch zu diesem Text gekommen, Hebräer Kapitel 1, ja? Und in ihrer Bibel stehen dann solche Texte manchmal ein bisschen anders. Ja? Und dann habe ich gesagt, naja, wie sollen wir uns denn das jetzt vorstellen? Und sie hat gesagt, naja, da ist der Sohn und da ist Gott Vater. Das ist also nicht die gleiche Figur, die hier gemeint wird im Text. Ja? Da habe ich gesagt, naja, aber wenn wir uns das jetzt buchstäblich vorstellen, dann würde das ja in ihrer neuen Weltübersetzung bedeuten, dass der Sohn mehr oder weniger am Schoß des Vaters, der da Thron ist, sitzt. Ne? Stellen Sie sich das so vor, habe ich sie dann gefragt. Er sagt, na, so stellt sie sich das auch nicht vor. Sie hat also zugegeben, dass dieser Text eigentlich zugunsten der Gottheit Jesus spricht. Wir haben uns etliche Male getroffen und bei dieser Dame habe ich echt bedauert, dass 5 Jahre früher nicht Adventisten an ihre Tür geklopft haben. Ich war mir so sicher, die wäre Adventistin geworden. Ja? Gut, schauen wir uns andere Texte an. Es gibt Texte, die davon sprechen, dass Jesus angebetet wird. Und zum Gottsein gehört natürlich auch Anbetung. Ja? Schauen wir uns Matthäus Kapitel 2, Vers 11 an. Das ist die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Hier habe ich ausnahmsweise die Lutherbibel genommen. Sie beten an. In der Elberfelder steht dort, sie huldigten ihm. Ja? Also bitte beachten jetzt von der katholischen Perspektive, nicht die Maria wird angebetet, ja? Sondern das Jesuskind. Ihr seht da vielleicht neben dem Wort beten auch ein griechisches Wort. Mir ist bewusst, dass ihr das nicht so leicht lesen könnt, zumindest nicht alle. Es ist das Wort proskyneo. Und genau dieses gleiche Wort im Griechischen kommt auch in Matthäus 4, Vers 9 vor. Das ist ja dann auch Thema der Sabbatschullektion. Das sind die Versuchungen. Und Satan sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Exakt das gleiche griechische Wort im Grundtext. Interessanterweise, gerade im Matthäus-Evangelium kommt das gleiche Wort noch einmal vor. Ja? Ganz zum Schluss, nach der Auferstehung, sozusagen vor der Himmelfahrt. Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und dann steht in der Elberfelder und warfen sich vor ihm nieder. Aber es ist wieder das gleiche griechische Wort proskyneo. Also Matthäus 2, Matthäus 4, Matthäus 28, dreimal wird Jesus in diesem Evangelium angebetet. Übrigens, Matthäus 1, wie wird denn da Jesus vorgestellt? Wie soll denn der Name von Jesus lauten? Immanuel, das bedeutet Gott mit uns. Da ist also nicht Gott Vater gemeint, sondern offensichtlich das Kind, Jesus Christus. Ja? Und Gott mit uns, das kommt hier in Matthäus 1 vor. Und in Matthäus 28 sagt der scheidende Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Da ist auch wieder Gott mit uns. Ja? Interessant, wie Matthäus das hier formuliert. Wenn ich jetzt mit Zeugen Jehovas spreche, dann nehme ich zuerst Matthäus 4, Vers 9 her. Ja? Und frage sie, was ist denn da gemeint mit Anbeten? Da sagen sie, ja, richtiges Anbeten. Der Satan, der möchte jetzt seinen Status als Engel verlassen und Gott werden, aufsteigen. Und dazu gehört eben die Anbetung. Ja? Und dann sage ich, na gut, dann schauen wir in Matthäus 2, Vers 11 auf. Auch Matthäus 28, Vers 9. Und dann sagen sie, nein, dort ist was anderes gemeint. Dann sage ich aber, es ist das gleiche griechische Wort. Das müssen wir also im Auge behalten. Ja? Noch ein Text in der Apostelgeschichte spricht davon, dass Jesus angebetet wird. Die Steinigung von Stephanus, Apostelgeschichte 7, 59. Und sie steinigten den Stephanus. Hier wird jetzt ein anderes griechisches Wort verwendet, aber es bedeutet nichts anderes als anbeten. Der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Wen spricht er da an im Gebet? Eindeutig, Jesus. Ja? Also es ist überhaupt keine Frage. Stephanus betet Jesus an. Das ist für mich ganz, ganz klar. Ja? Gut, wir haben mit Matthäus begonnen. Wir kommen zum letzten Buch, zur Offenbarung. Ja? Auch hier haben wir Texte, die von der Anbetung Jesu sprechen. So, ich sehe da eine Hand. Unterbrechen kurz, bitte.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass auch wenn es dasselbe Wort ist, es nicht unbedingt dieselbe Bedeutung sein muss.
Das ist grundsätzlich richtig, ja. Nur, das müsste ich erst beweisen. Wenn es das gleiche Wort ist, ist die Wahrscheinlichkeit wohl größer, dass auch der gleiche Sinn transportiert wird. Ich gehe da noch einmal zurück auf diese Folie. Gerade die Geschichte in Matthäus 4, Vers 9, macht es mir für mich wirklich sehr klar, was Matthäus mit Proskyneo meint, nämlich richtiges Anbeten. Und Jesus weigert sich natürlich, Satan anzubeten. Aber grundsätzlich ist der Einwand schon richtig. Ein Wort, ein griechisches Wort, auch ein englisches Wort, kann in unterschiedlichen Zusammenhängen auch unterschiedliches meinen. Das ist richtig. Ja? Nur hier glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit eher klein ist, dass es in unserem Fall hier auch zutreffen würde.
Dann habe ich vielleicht als Zusatzfrage, was wohl der Entscheidung zugrunde liegen könnte, dass sich die Elberfelder Übersetzer hier beim 28 Vers 9 in dem Fall sich für sich niederwerfen entschieden haben.
Das wundert mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Elberfelder Bibel sonst auch versucht, hier konsequent ein griechisches Wort, wenn möglich und sinnvoll, auch immer gleich zu übersetzen. Nicht immer funktioniert das. Uns ist bewusst, wenn wir uns damit Sprache auseinandersetzen, dass Sprache viel komplexer ist. Eine 1:1 Übersetzung wird es nie geben können. Aber hier weichen Sie von eigentlich Ihrem Vorsatz ein bisschen ab. Ja. Für Niederwerfen, das sieht man hier in Matthäus 4, Vers 9, da gibt es noch ein anderes Wort, pipto. Das ist also so im Altorientalischen, sich wirklich in den Staub werfen vor einem großen König oder so. Also das ist wirklich absolute Ehrfurcht oder natürlich auch vor der Gott. Ja, auch im Götzendienst hat es das gegeben. Interessanterweise, sie übersetzen sie hier mit, sie warfen sich nieder. Aber im Grunde steht hier Proskyneo im griechischen Kontext. Das müssen wir so stehen lassen. Ja. Gut, ich gehe doch einmal zur Offenbarung. Ja. Auch hier haben wir Szenen, wo offensichtlich Jesus, meistens dargestellt als das Lamm, angebetet wird. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder, pipto, das ist das eine Wort, das auch in Matthäus vorgekommen ist, vor dem Lamm, das Lamm ist ein Symbol, ein Bild für Jesus, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Also wir haben hier zwei Elemente, sie werfen sich nieder, das allein zeigt schon Anbetung, aber sie haben dann auch dieses Räucherwerk. Und da sagt der Text, das ist genau die Gebete der Heiligen. Also dieses Räucherwerk oder diese Gebete, sie werden dem Lamm dargebracht. Das ist also doppelt sozusagen in diesem Vers enthalten, dass Jesus als das Lamm hier Anbetung bekommt. Offenbarung 5, Vers 13, noch einmal ein ähnlicher Text. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, ist offensichtlich der Vater gemeint, und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier gibt es also eine Anbetungsszene, wo Gott Vater und das Lamm gleichzeitig von den himmlischen Wesen angebetet werden. Die Theologen sprechen von so Hymnen, ja, also Loblieder, die hier in der Offenbarung zu finden sind. Und in Offenbarung 4 und 5 sind es insgesamt 5 solche Hymnen, solche Lieder. Mit zweien wird der Vater angebetet, mit zweien wird der Sohn angebetet und dann gibt es noch ein letztes Lied, in dem wird sowohl der Vater als auch der Sohn angebetet. Die Ältesten fallen nieder und beten an. Ja, das ist dann der nächste Vers. Also auch hier, von Matthäus bis zur Offenbarung sehe ich Verse, die davon sprechen, dass Dank gibt es jetzt natürlich auch noch einen schwierigen Text, den die Zeugen Jehovas immer herauskramen. In Offenbarung 3, Vers 14 steht, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, die sagt, der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, und es ist von Jesus die Rede, und jetzt kommt's, der Anfang der Schöpfung Gottes. Die Zeugen Jehovas sagen jetzt, ja, da hätten wir jetzt einen Beweis dafür, dass Jesus irgendwann einen Anfang gehabt hat und das erste geschaffene Wesen des Vaters ist. Ja, das ist jetzt natürlich eine denkbare Möglichkeit, den Text zu lesen und zu verstehen. So machen es die Zeugen Jehovas. Aber das griechische Wort, steht dort Arche, kann auch als Anfang, als Ursprung, als Urheber oder als Herrscher übersetzt werden. Das macht jetzt natürlich einen Unterschied, ob ich sage, Jesus ist der Anfang der Schöpfung oder ob ich sage, Jesus ist der Urheber der Schöpfung. Da verändert sich der Sinn des Satzes sofort. Ja? Da meint er sofort etwas ganz anderes. Ja? Wenn ich jetzt auf so einen schwierigen Text stoße, dann ist es immer wichtig, den gesamtbiblischen Kontext im Auge zu behalten. Ja? Es ist also gefährlich, nur auf eine Einzelaussage ein ganzes Lehrgebäude zu bauen. Das heißt, ich müsste schauen, gibt es noch andere Stellen im Neuen Testament, die irgendwas dazu sagen, ob Jesus geschaffenes Wesen ist oder selbst der Schöpfer ist. Ja? Ich überspringe jetzt ein paar Zeilen aufgrund unserer Zeit, ja, und wir kommen dann noch auf Kolosser zu sprechen und auf Johannes 1, das werden wir uns morgen genauer anschauen. Ein weiterer Punkt, wo ich sage, Jesus ist Gott, denn Jesus vergibt Sünden. Ich denke an die Geschichte in Markus 2, wo diese Freunde den Gelähmten bringen, aber nicht zu Jesus hinein können ins Haus, oben das Dach abdecken und ihn über das Dach hinunterlassen. Lesen wir da einen aus diesem Absatz. Markus 2, und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Das sagen sie nicht laut, das wagen sie nicht laut zu formulieren. Aber das denken sie. Haben sie recht? Stimmt es, was sie hier denken? Es stimmt. Nicht immer haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten in ihrem Denken recht. Ja? Aber in dem Fall haben sie tatsächlich recht. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf in dein Haus. Also wir haben gesehen, er wird angebetet, er wird als Gott bezeichnet und Jesus vergibt Sünden. Das sind so Mosaiksteine, die für mich dann ein logisches Gesamtbild ergeben. Schauen wir also noch einmal zu dieser Frage, ist Jesus ein geschaffenes Wesen oder selbst der Schöpfer? Für mich ist der Kolosser 1 eigentlich ein sehr deutlicher Text. Paulus formuliert hier, er, also Jesus Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, sein Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Ich meine, Paulus schreibt hier ein bisschen kompliziert, so wie er das gern und oft macht. Ja? Aber ich glaube, wir verstehen ganz genau, was er hier sagen möchte. Ja? Es ist absolut alles durch Jesus geschaffen worden. Das ist die Kernaussage. Wenn hier die Rede vom Bild des unsichtbaren Gottes ist, ja, in der Antike war es nicht ganz so leicht, ein Foto zu machen. Ja. Man musste ein Bild malen oder ein Mosaik gestalten. Ja. Und das Bestreben der Künstler war immer, dass das Kunstwerk dem Vorbild so ähnlich wie möglich sein soll. Logisch, damit man die Person auch wiedererkennen kann. Ja. Wenn Jesus hier der Erstgeborene genannt wird in der ersten Zeile, dann müssen wir uns daran erinnern, das ist auch nicht nur buchstäblich gemeint, das ist auch ein Titel, ein Ehrentitel. Das Volk Israel wird in 2. Mose so genannt. Oder David wird als der Erstgeborene im Psalm 89 bezeichnet. Obwohl wir die Geschichte kennen, Samuel kommt und dann sagt er, lieber Vater, hast du nicht vielleicht doch noch einen weiteren Sohn? Ja, der Jüngste, der ist draußen als Hirte. Ja. David ist nur der Achte und trotzdem wird er als Erstgeborener bezeichnet. Wenn dein Bibeltext stellt, alles ist durch ihn geschaffen, dann kann er nicht selbst geschaffen sein, weil er ja der Schöpfer ist. Ja. Gut, schauen wir uns noch einen Text in Kolosser 2 an. Paulus sagt hier, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ja, wir hätten das wahrscheinlich ein bisschen anders formuliert. Ja. Aber ich denke, man kann das so bezeichnen, als vorsichtige Umschreibung, um nicht ganz direkt gleich sagen zu müssen, dass Christus auch Gott ist. Was manche damals vielleicht doch irgendwie als anstößig empfunden hätte. Wenn er hier sagt, die ganze Fülle, dann ist Christus nicht nur ein Halbgott, sondern er besitzt wirklich im Vollumfang alle göttlichen Attribute. Und da gehören dann Allwissenheit dazu, Allgegenwart und so weiter. Das werden wir uns morgen auch noch ein bisschen genauer anschauen. Ich würde gern noch einen letzten Text mit euch anschauen. Das ist Philipper Kapitel 2. Lesen wir mal, was da steht. Wieder nach der Elberfelder Bibel. Paulus stellt Jesus als Vorbild hin. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Schauen wir uns einmal die dritte Zeile an. Ja. Paulus sagt hier, Jesus hat es nicht wie einen Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er hat verzichten können. Meine Kinder, wie die noch ganz klein waren, und ich glaube, das machen wahrscheinlich alle Kinder, wenn die irgendwann einmal was erwischen, dann ist es wie eine Beute und sie geben das nicht mehr her. Ja. Und Jesus, sagt Paulus, der konnte das aufgeben. Er hat nicht nur das Gottgleichsein aufgegeben, er wird Mensch, aber dann erniedrigt er sich noch einmal tiefer hinunter und stirbt am Kreuz. Wisst ihr, wie dieser Satz da in der dritten Zeile, also dieser Teilaspekt, in der Zeugen Jehova Bibel steht? Da wird folgendermaßen übersetzt. Er zog keine gewaltsame Besitzergreifung in Betracht, um Gott gleich zu sein. Merkt ihr, dass da ein Unterschied besteht? Hier, so wie Paulus das schreibt, da ist er Gott gleich. Ja? So wie es in der Zeugen Jehova Bibel steht, hat er also nicht in Erwägung gezogen, irgendwann einmal gleich wie der Vater zu sein, sondern hat darauf verzichtet. Das ist völlig was anderes, komplett anders. Ja. Einmal habe ich da, also immer wieder mit Zeugen Jehovas früher zu tun gehabt, ob ich wollte oder nicht wollte, sie sind mir begegnet oder ich ihnen. Und immer habe ich ihnen die Frage dann gestellt, Weil dann geht es um die Frage, was stimmt, was ist besser übersetzt? Ihre Bibel oder die Luther oder Elberfelder oder Schlachterbibel oder was auch immer. Ja? Und dann habe ich ihnen immer die Frage gestellt, ihr seid doch so viele in Österreich, 20.000. Habt ihr nicht jemanden bei euch in euren eigenen Reihen, bei den Zeugen Jehovas, der gut Griechisch kann? Haben sie immer gesagt, na, da fällt ihnen jetzt im Moment niemand ein. Ja? Und wenn ich einmal ganz gemein war, was man nicht sein sollte, ja, habe ich dann gesagt, könnte es sein, dass wenn man Griechisch kann, nicht mehr Zeuge Jehovas sein kann? Und eines Tages stelle ich wieder die Frage, haben Sie nicht irgendjemanden, der Griechisch kann? Und dann heißt, ja, wir haben jemanden. Was, habe ich gesagt, super, den muss ich kennenlernen. Es war ein Österreicher, der hatte eine Griechin geheiratet. Er selbst hat nicht Griechisch gelernt, aber der gemeinsame Sohn, der hat vom Vater Deutsch gelernt und von der Mutter Griechisch gelernt. Und die sitzen eines Tages dann bei mir im Wohnzimmer und dann diskutieren wir genau über Philipper Kapitel 2. Und ich habe das einmal ein bisschen zusammengeschrieben, was da im Griechischen steht und warum die Übersetzungsvariante der Zeugen Jehovas sprachlich in keinster Weise richtig sein kann. Ja, ein paar Verse vorher gibt es die gleiche griechische Konstruktion, da haben sie es richtig übersetzt, aber hier leider nicht richtig übersetzt. Ja. Und der Vater war da, der Sohn, der eben auch von der Mutter her das moderne Griechisch kann. Und das ist ein bisschen doch ähnlich zum alten neutestamentlichen Griechisch. Und ich habe ihnen erklärt, warum ihre Übersetzung hier eigentlich nicht richtig sein kann. Mit einfach nachvollziehbaren Argumenten. Habe ihnen das dann auch schriftlich gegeben und wir haben uns ausgemacht, das war an einem Samstagabend. Wir treffen uns eine Woche später, wieder gleicher Zeitpunkt, Samstagabend, wieder bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Gut. Der nächste Samstag kommt. Ich warte, sie kommen nicht. Ja. Ich habe die Telefonnummer gehabt, habe angerufen. Ja, es ist da was dazwischen gekommen, sie müssen es verschieben. Machen wir doch eine Woche später, wieder Samstagabend. Habe ich gesagt, kein Problem. Ja. Nächster Samstagabend kommt. Sie kommen nicht. Ich habe sie nie wieder gesehen. Und das hat mich dann doch nachdenklich gestimmt. Ja. Offensichtlich, und so funktioniert das bei Ihnen auch, nicht? Wenn Sie da Missionsarbeit machen, so wie das sehen, und an einen schwierigen Patienten treffen, der Sie da verunsichert, dann bekommen Sie von Ihren eigenen Leuten den Auftrag, dort nicht mehr hinzugehen. Ja? Leider habe ich nie herausgefunden, was dieser Sohn, der Griechisch konnte, jetzt zu meiner Ausführung wirklich sagt. Vielleicht noch ein letzter Hinweis. Ihr seht hier, in der dritten Zeile steht, er ist Gott gleich. Und dann zwei Zeilen weiter unten steht, indem er den Menschen gleich geworden ist. In der Elberfelder steht da zwei. Ausdrücke verwendet. Gleich, dann nehme ich dich noch zu Wort. Ja? Im ersten Fall, in der dritten Zeile, da steht das griechische Wort Isos. Das kennen wir. Habt ihr schon einmal was gehört von so isometrischen Übungen? Ja? Was sind isometrische Übungen? Das sind zwei Kräfte, die absolut ident sind. Ja? Im zweiten Fall, wo Paulus dann sagt, er wurde den Menschen gleich, da formuliert Paulus das im Griechischen anders. Das würde ich als ähnlich übersetzen. Da würde ich also jetzt die Elberfelder Bibel herausgeben würde oder eine Bibelübersetzung herausgeben würde, dann würde ich differenzieren. Warum? Weil auch Paulus im Griechischen das macht. Das kann jetzt natürlich zwei unterschiedliche Gründe haben. Einerseits, aus stilistischen Gründen, dass Paulus nicht zweimal in einem engen Zusammenhang das gleiche griechische Wort verwenden muss, nimmt er zwei unterschiedliche Wörter. Ja? Es kann aber auch sein, und das ist die Variante, die für mich hier zutrifft, offensichtlich will er sagen, Jesus Christus war ursprünglich ident wie Gott, nicht nur ähnlich gleich, sondern absolut ident, vollständig Gott, aber er war nicht ganz so ein Mensch, wie wir es sind. Natürlich, Jesus war 100% Mensch, er war müde, er schläft am Schiff trotz des Sturms, ja. Er ist hungrig, er hat Angst vor dem Sterben und sagt, wenn es möglich ist, möge dieser Kelch an mir vorübergehen. Ja. Jesus ist schon Mensch und die Schmerzen, die hat er wirklich erlebt. Aber wir dürfen nicht vergessen, von der Seite Marias her war er Mensch, aber sein Vater war der Heilige Geist. Und da besteht dann doch noch irgendwie offensichtlich ein Unterschied. Und ich vermute, dass Paulus das hier zum Ausdruck bringen möchte. So, darf ich dich bitten, du wolltest etwas dazu sagen. Ich glaube, du kriegst sogar ein Mikrofon. Ja?
Du hast jetzt leider den Textnummer oder den Vers Nummer 9 nicht erwähnt. Da steht nämlich drin, darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Also trinitarisch ausgedrückt, er hat sich selbst erhöht. Oder wie muss ich das verstehen? Und auch im Vers 11, und jede Zunge zu Ehre Gottes des Vaters bekenne. Mhm. Also,
Paulus hört hier natürlich nicht mit dem Tod am Kreuz auf. Da geht es runter, ja, immer tiefer. Und in den nächsten Versen, das ist der Zusammenhang, da hast du vollständig recht, da geht es wieder bergauf. Jesus wird erhöht. Ja. Im Griechischen steht dort ein ganz interessanter Ausdruck. Ja. Dort steht hyperhypsoo. Das können wir im Deutschen fast nicht wirklich richtig wiedergeben, um den Vollsinn, den Paulus da transportiert, auch in die Übersetzung zu bringen. Hyper, das heißt über, drüber, ja, und erhöht. Also im Grunde sagt Paulus, er wurde über drüber erhöht. Ja, eine Steigerung, die im Deutschen von der Sprache her gar nicht möglich ist. Dieses Wort, interessanterweise, taucht in der Literatur vor Paulus nie auf. Manche Theologen meinen daher, dass Paulus dieses Wort erfunden hat, ja, eine Wortschöpfung von Paulus darstellt. Für mich hat Jesus mit seiner Menschwerdung seine göttliche Kraft bewusst und freiwillig abgelegt. Wenn er zum Beispiel ein Wunder tut, macht er das nicht aus eigener Kraftfülle heraus, sondern zum Beispiel bei der Auferweckung des Lazarus sehen wir das, da betet er vorher und offensichtlich ist es der Vater, der dieses Wunder über Jesus dann tut. Nach der Auferstehung und Himmelfahrt ist Jesus in seiner ursprünglichen Position, Gott ident, wieder eingesetzt worden. Durch die Menschwerdung wird er erniedrigt, Tod am Kreuz noch tiefer erniedrigt und mit der Himmelfahrt ist er wieder in seiner ursprünglichen Position und darum sagt Paulus hier, er ist über drüber erhöht über das, was er als Mensch hier war. So würde ich das jetzt deuten. Habe ich deine Frage jetzt zumindest ansatzweise beantwortet oder liegt dir noch etwas Besonderes am Herzen?
Es werden noch mehr Fragen dann kommen, denke
ich. Okay, gut. Heute Abend, es ist schon recht spät. Ich will eure Zeit nicht übermäßig strapazieren, sondern jetzt noch kurz zusammenfassen und dann werden wir unsere Stunde für heute beenden. Ich habe hier ein paar Punkte formuliert. Aus dem, was wir jetzt aus dem Neuen Testament gelesen haben, ist Gott. Genauso wie der Vater Gott ist. Da gibt es also keinen Qualitätsunterschied. Jesus ist Gott, ganz genauso wie der Vater Gott ist. Er gleicht dem Vater in Qualität, jedoch nicht unbedingt in allen Funktionen. Der Sohn soll geehrt werden, wie der Vater auch geehrt wird. Das ist mir jetzt wichtig. Ja? Wenn es jetzt wirklich diese Dreieinigkeit gibt, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, dann haben sie unterschiedliche Funktionen und Aufgaben im Rahmen der Heilsgeschichte übernommen. Es war also offensichtlich nicht notwendig, dass alle drei Mensch werden und am Kreuz sterben. Es hat genügt, wenn ein einziger das tut. Das heißt nicht, dass der Vater jetzt an der Erlösung unbeteiligt wäre oder ob es ihm egal wäre. Im Gegenteil, ja? Er leidet mit. Aber nur der Sohn stirbt am Kreuz. Was ist mit dem Heiligen Geist? Der wurde auch nicht Mensch und ist am Kreuz gestorben. Aber der Heilige Geist ist für die Erlösung genauso wichtig. Warum? Weil er uns Menschen zur Buße und zur Bekehrung führt. Ja? Also ich sehe, dass alle drei an unserer Erlösung ganz bewusst und ganz intensiv mitarbeiten, aber in unterschiedlichen Funktionen. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt unterschiedlich in einer Art Hierarchie zueinander unterschiedliche Gottqualitäten oder Eigenschaften haben. Nein, die Eigenschaften sind die gleichen, aber die Aufgaben, die Funktionen in der Heilsgeschichte, die sind unterschiedlich. Wer nicht den rechten Begriff vom Sohn hat, missversteht auch den Erlösungsplan. Vielleicht ist das ein harter Satz, aber wenn Jesus jetzt nur ein besserer Engel ist, so wie die Zeugen Jehovas das sehen, ja, dann würde das bedeuten, Gott, der Vater, lehnt sich bequem in seinem Stuhl zurück und schickt eine andere Figur, einen Engel, nämlich Jesus, und lässt ihn diese schwierige Arbeit am Kreuz der Erlösung tun und macht sich selbst bequem. Aber dem ist nicht so. Wenn es der Sohn und der Vater gleich Gott sind, dann hat Gott selbst alles aufgegeben, um Mensch zu werden und zu leiden. Das ist eine andere Dimension für mich. Ja? Also nur dann schätze ich und würdige ich das, was Jesus für uns getan hat, wenn ich auch sehe, dass er Gott war oder Gott ist. Ja? Hätte Gott nur sein bestes Geschöpf für die verlorene Menschheit gegeben, nicht aber sich selbst, könnten wir die Engelwelt und das Universum an seiner Liebe zweifeln. Das ist das Problem. Wenn Jesus aber wirklich Gott ist, dann ist Gott absolute Liebe, weil er sich selbst gegeben hat. Ja? In der Hingabe des Sohnes gab der Vater sich selbst. Denn Vater, Sohn und Heiliger Geist sind der eine und einzige Gott. Wir haben ja gelesen am Anfang im Johannesevangelium, Jesus sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Ja? Bei solchen Gedanken, und damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss, denke ich auch immer an die Geschichte von Abraham und der Opferung Isaaks. Was glaubt ihr? Bei Abraham und Isaak, dort oben auf dem Berg Moria, der Abraham war schon circa 120, der Sohn Isaak ist rund 20. Wer von den beiden hat in dieser Szene mehr gelitten? Der Isaak, wenn er hätte wollen, viel jünger als der alte Vater, hätte davonlaufen können. Er hätte sich diesem Opfer entziehen können. Mein Eindruck ist, dass der Vater, der Abraham, viel mehr gelitten hat. Schon auf dem Weg dorthin fragt der Sohn, ja, und wo ist das Opfertier? Das muss ja wie so ein Messerstich gewesen sein in der Seele des alten Vaters. Und er sagt, ja, Gott wird sich noch irgendein Opfertier ersehen und er ringt und kämpft. Ja. Also ich glaube, auch wenn nur Jesus und nicht alle drei von der Gottheit auf die Welt gekommen sind, der Vater hat genauso gelitten wie der Sohn. und vom Heiligen Geist gehe ich davon aus, dass es genauso ist. Wenn wir über die Erlösung sprechen, wenn wir über Jesus sprechen, dann müssen wir seine Tat am Kreuz für uns recht schätzen und würdigen. Wir können dem nichts hinzufügen. Wir können nur dankbar sein. Und das sollen wir sein. Amen.